del ministro degli esteri della Repubblica Irlandese.
Buenas noches, señoras y señores, aquí en Radio Depresione. Al médico antidepresivos consiguen en la farmacia y los están haciendo bien y ganan dinero.
Ja, wunderschönen guten Abend, meine lieben Hörerinnen und Hörer hier von Radio HBW zur Sendung heute Abend wieder von 18 bis 20 Uhr live und die sympathische spanische Stimme gerade, der Martin musste lachen. Ich begrüße ihn, Martin Danielski aus dem wunderschönen Harz aus Thale. Herzlich willkommen.
Ja, herzlichen Dank, Thomas, für die Einladung.
Ja, gerne. Und zum anderen haben wir heute einen Lehrling hier bei uns. Das ist der liebe Markus Braun. Hallo, Markus.
Ich freue mich, hier zu sein.
Ach, bist du aufgeregt. Aber das ist ganz normal. So haben wir alle mal angefangen und natürlich wieder mit der roten Jacke hier bei uns im Studio, unser Head Coach.
Head Coach.
Head Coach, ja. Unser lieber Matze, du hast ja heute den ehrenvollen Job hier, den Markus ein bisschen anzulernen, dass auch du mal wieder ein bisschen entlastet bist. Und ja, wir haben heute ein paar spannende Sachen. Einmal, wie gesagt, der Martin Danielski spricht so ein bisschen über sein vielseitiges Leben und über natürlich seine biotische Funktionsmassage nach Danielski. Was das so alles mit sich bringt oder was das bedeutet, ja, das werden wir heute in den nächsten zwei Stunden erfahren. Gleich werden wir die Franzi von der Mood-Tour am Telefon haben, die so freundlich war oder auch ja noch ein Anliegen hat. Die werden wir gleich reinschalten und ja, was der Markus noch so alles ja so im Petto hat, werden wir heute alles auch noch erfahren. Dann gab es letzte Woche eine Gründung des Vereins für das Festival und für die Radiosendung und für unsere Infoveranstaltung, die wir hier zum Thema durchführen. Da aber auch noch mehr in der ja in den nächsten zwei Stunden. Und wir versuchen mal, ich höre jetzt das Klingeln hier schon.
Hallo.
Ja, Franzi, grüß dich, wunderschönen guten Abend. Bisschen anders geplant, du bist jetzt doch schon live.
Oh, naja, gar kein Problem.
Ja, ne, bist du doch so up to date. Franzi, du bist Mitorganisator der Mood-Tour.
Genau.
Genau. Was ist die Mood-Tour?
Ja, wir ziehen jeden Sommer mit Tandems durch Deutschland und dabei nehmen Menschen mit und ohne Depressionserfahrung teil und die setzen dann deutschlandweit ein Zeichen für einen offeneren Umgang mit Depressionen. Also wir sind sozusagen mit Tandems in der Natur unterwegs, kommen jeden Tag mit Journalisten und Bürgern ins Gespräch und berichten über unsere Erfahrungen mit dem Thema. Und dabei sind Menschen dabei, die angehörig beispielsweise sind, selbst aber auch Depressionserfahrungen gesammelt haben oder aber auch Leute, die sich einfach nur für eine gute Sache engagieren wollen.
Mhm. Und ihr sucht da noch Leute? Habe ich gelesen, gehört.
Ja. Wir suchen auf jeden Fall noch nach Leuten, die Bock haben, 7 Tage auf einem Tandem unterwegs zu sein, mit in einer Gruppe von 6 Leuten und ein bisschen Spaß in der Natur haben wollen und dabei halt gleichzeitig auch noch ja was Gutes für unsere Gesellschaft tun wollen. Genau, und da haben wir jetzt auch noch im April und Mai unsere sogenannten Kennenlernwochenenden, wo man einfach mal... Oh ja, nee, so gruselig ist das gar nicht.
Na hu, hab ich immer nicht gruselig. Kinderwochenende.
Ja. Mitmachwochenenden, genau. Ja. Da treffen wir uns in Hessen in der Nähe von Kassel und dort kann man dann einfach mal 2 Tage das Projekt kennenlernen, kann die Leute kennenlernen, die dahinter stehen und kriegt so ein bisschen ein Gefühl für die Mood-Tour und kann danach wirklich entscheiden, habe ich Bock, 7 Tage im Sommer dabei zu sein. Also es ist ganz niedrigschwellig, unverbindlich und ja, da kann man sich jetzt sofort bei uns melden, wenn man möchte, einfach über unsere Webseite.
Mhm. Und wie ist die, ja. wie heißt die, wie lautet die?
Es ist einfach www.mut, der Mut, den wir selbst besitzen, ja. -tour.de.
Ja, und da kann man eine Mail schreiben, kann man euch irgendwie auch telefonisch genau. erreichen oder genau. ist das eher schwierig?
Nee, am besten man kontaktiert uns da über so ein Kontaktformular, was man auch recht schnell findet.
Ja.
Oder über Facebook sind wir sonst auch erreichbar. Also da gibt's so ein paar Kanäle, wie man mit uns in Kontakt treten kann.
Genau, wir schreiben das dann auch nochmal bei uns auf die Seite und ja, es gibt dann ein Briefing, ne? Und ich genau. habe das ja schon hinter mir, weil ich bin dies Jahr mal ganz mutig. Letztes Jahr bin ich ja nur ein Stück mitgefahren und dies
genau,
Jahr.
Genau, das kann man nämlich ja auch noch machen, ne?
Ja, ne? Ihr macht ja auch noch so Mitfahraktionen. Wie genau, worum geht's genau. da?
Also für alle halt, für die 7 Tage vielleicht doch so ein bisschen zu lang ist und die sich das nicht so ganz zutrauen, die können auch uns einfach nur für ein Stück begleiten. Also wir haben in ganzen, in deutschlandweit 15 Aktionstage,
ja.
beispielsweise in Bonn, in Halle, Berlin, und dort finden immer Mitfahraktionen statt, wo man wirklich einfach vorbeikommen kann mit seinem eigenen Fahrrad und dann kann man uns 15 Kilometer lang begleiten, also für ein paar Stunden, und somit halt auch ein Zeichen für mehr Offenheit im Umgang mit Depressionen setzen. Oder man kann sich auch mit einer Gruppe von mindestens 5 Leuten bei uns melden und dann so eine kleine individuelle Mitfahraktion planen, gemeinsam mit uns. Da gibt es auch genügend Infos auf unserer Webseite unter Mitfahraktionen. Ja, und somit probieren wir halt auch Leute mitzunehmen, die eben halt für die 7 Tage aus arbeitstechnischen Gründen oder sonstigen einfach nicht möglich sind.
Hm. Einfach mal klein anfangen und dann vielleicht sagen, Mensch, genau. Das war eine...
So wie du.
So wie du. ist eine coole Sache und vielleicht dann im nächsten oder übernächsten Jahr dann vielleicht mal ein bisschen vorher trainieren und dann mal so eine Woche mitzufahren. Ich finde das eine coole Sache und deswegen bin ich dieses Jahr auch mit dabei. Ja. Und ja, dann bedanke ich mich für die Infos.
Gerne.
Und dir noch einen schönen Abend und an die Hörer, ja, meldet euch einfach auf der Website und ich kann nur sagen, es macht Spaß.
Auf jeden Fall. Und setzt ein Zeichen für mehr Offenheit im Umgang mit Depressionen.
Alles klar, meine Liebe. Ich danke dir. Bis dann.
Tschüss. Schönen Abend.
Ciao. Tschüss. Ciao, ciao. Ja, das war die Franzi. Martin, du hast gerade so gelächelt, so geschmunzelt.
Ja, ich habe mich gerade gefragt, wie lang sind denn wohl so die Etappen? Wenn du schon dabei warst, weißt du es ja vielleicht.
Ich bin nur ein Stück mitgefahren von Bermog nach Aschersleben. Und die Etappen sind so ungefähr so 50, 60 Kilometer. So
also gut machbar, okay, ja.
Ja, gut machbar. Und also für mich war es letztes Jahr komplett ein neues Erlebnis, einfach mal auf dem Tandem zu steigen. Ich saß hinten, logisch, erstmal so, ne, und habe zum Anfang dann auch mitgelenkt. So haben die anderen auch gelacht. Dann war es irgendwann kurz später nur noch dieses Festhalten an diesem Lenker, als man mir dann sagte, du brauchst da nicht lenken, das funktioniert nicht. Ja, also es ist da schon viel Spaß dabei. Ja, und so nach einer ganzen Weile ist es halt einfach so, man begibt sich ja auch in andere Hände.
Ja.
Ja, also ja. Man lässt sich mal fallen, man gibt mal Verantwortung ab, und das hat mich komplett geflasht. Also so einfach, dass das auch möglich ist, weil ich bin definitiv der beschissenste Beifahrer und Flugzeug ist auch nicht so mein Ding. Aber mit dem Rad, das war echt cool. Also, und wie gesagt, wir haben uns das ja nun auch auf die Fahne geschrieben, da was zu tun, und da sind auch immer, die Teams sind auch immer gemischt, also es sind 6 Teams in ganz Deutschland, und die da unterwegs sind, und das sind Leute dabei, die da auch Erfahrung haben, es ist immer ein Teamleiter dabei, es ist natürlich auch eine verantwortungsvolle Aufgabe so als Teamleiter, weil ich sag mal, manchmal überschätzt man sich ja auch und dann bist du da irgendwo in der Pampa, irgendwo in einem Wald, weil das Coole fand ich oder finde ich, da ist einer im Background bei der Muttour, der plant vorher die Tour, wenn möglich, immer so schön durchs Grüne.
Sehr gut, ja.
Das war natürlich für mich, der sich hier auskennt, schwierig, weil immer, warum fahren wir, dreimal habe ich gesagt, warum fahren wir nicht da lang? Ja, weil unsere Tour sagt hier lang. Okay, gut. Dann habe ich gedacht, ja, kannst jetzt eh nichts machen. Aber das war schön. Also so unten schön an der Saale lang, also hier bei uns und man kommt dann auch über die Dörfer, das finde ich auch gut, dass man nicht immer nur irgendwie, was weiß ich, eine Betonstraße lang fährt, eine große und von einer Großstadt zur anderen, sondern einfach auch mal bekleidet mit T-Shirts, mit Wärmematerial einfach auch durch die Dörfer fährt. Und wir haben da festgestellt im letzten Jahr, man hat dann doch mal gefragt, weil dann in so einem Dorf haut das Navi dann irgendwie nicht mehr hin. Ja, und die Leute, oh, was macht denn ihr da? Und das war schön. Ne? Also einfach auch mal wirklich auf den Dörfern, die immer vergessen werden. Ja, also es fährt kaum noch ein Bus und mit Psyche, Aufklärung auf dem Land ist ja eh Katastrophe. Ja, und das war schon sehr, sehr beeindruckend. Spannend. Ich glaube, wir haben den Martin jetzt fast gewurmt. Ja, bevor wir loslegen, würde ich vielleicht einfach mal sagen, Markus durfte ja schon mal Musik aussuchen. Was hast denn für uns jetzt so hier in der Box?
Entschuldigung. Boah. Fürs Erste hätten wir auf jeden Fall erstmal Peter Maffay mit Für immer jung.
Für immer jung, ja, passt ja. Ja, Peter Maffay für immer jung. Und der junge Bursche hat ja dies Jahr sein 50-jähriges Bühnenjubiläum. Muss ich echt sagen, Hut ab, Respekt. Und der liebe gute Peter Maffay war ja auch schon das eine oder andere Mal in der Krise, ja, und hat sich da wieder rausgeholt. Also ich bin ein ganz großer Fan, hat scheinbar jemand mal zugehört und deswegen fing das ja, glaube ich, mal mit Peter Maffay. Dankeschön dafür. Ja, Markus, wie alt bist du?
30 bin ich.
30 ist er. Für immer jung. Ja, wir haben ja uns kennengelernt über deinen Vater und du bist Informatiker oder irgendwas mit Computern? Ich habe ja da gar keinen Plan.
IT-Kaufmann bin ich.
IT-Kaufmann, was ist das?
Ich schraube Computer zusammen, setze Netzwerke zusammen.
Also das Richtige für dich so
genau.
Am Mischpult, an den Reglern mal zu sitzen, mal auszuprobieren.
Da hatte ich tatsächlich schon länger Interesse dran, sowas mal kennenzulernen.
Ja, das darfst du ja, aber der Grundgedanke war ja, deine Fähigkeiten da auch so mit dem Internet uns da hier so ein bisschen zu unterstützen und vor allen Dingen natürlich auch das Festival Come Together, was ja in diesem Jahr zum vierten Mal stattfindet und letzte Woche Donnerstag war ja dann endlich die Gründungsveranstaltung.
Ja.
Ja, und das geht dann jetzt seinen gewohnten Gang, Notar, Konto und dann können wir das schon mal ein bisschen besser, finanzieller, lockerer auf die Beine stellen. Wir haben ein super Team zusammengestellt. Ja, Markus, die Technik interessiert dich, aber eben auch dieses Thema.
Genau.
Seelische Gesundheit und du hattest ja auch mal so ein Problem mit Cannabis.
Richtig.
Mhm. Warum, darf ich fragen, warum?
Es hat zu einer gewissen Zeit in meinem Leben einiges nicht mehr ganz so gepasst und das war eine einfache Option, nicht mehr über bestimmte Sachen nachdenken zu müssen.
einfache Option, habe ich dazu auch noch gar nicht gehört. Spannend. Und ist ja Sucht, ne? Sucht ist ja nach irgendwas suchen.
Richtig.
Also aus meiner Sicht, weil die Seuche kommt erst später. Und im Klinikkontext heißt das ja immer, Sucht kommt von siechen, Seuche dahin siechen. Aber ich finde, eher ist es die Sucht. Ja, und vielleicht auch nicht verarbeitete Dinge, die Depression und dann kommt die Sucht. Das ist ja immer irgendwo so ein so ein negatives Beipack zu einer psychischen Erkrankung.
Ja.
Wie ist da bei dir so der Stand?
Ich bin seit einiger Zeit clean und ja, das Verlangen ist auch absolut nicht da.
Mhm. Und jetzt hast du dir gedacht, ist eine coole Sache hier und erzähl mal, willst du mit dabei sein? Willst du mal gucken, wie andere das so machen? Schlägst zwei Fliegen mit einer Klappe, die Technik, was dich ja so begeistert, was man auch merkt, beim Internetseite bauen, aber eben auch der soziale Aspekt.
Ja, ich habe schon länger nach etwas gesucht, wie ich meine Zeit sinnvoll nutzen kann. Das ist auch einer der Punkte, die mich dann im Endeffekt in die Sucht getrieben haben, dass ich keinen Sinn gesehen habe, irgendwas zu machen. Und das, was ich gemacht habe, empfand ich jetzt nicht als besonders sinnvoll. So konnte ich mich dann davon ablenken und mittlerweile, beziehungsweise habt ihr mich ja gefunden und mich in dieses meiner Ansicht nach sehr sinnvolle Projekt geholt.
Also ich finde es auch gut, dass ein junger Mensch sagt, ich hatte das Problem, ich spreche da auch drüber und ich finde es auch cool, dich im Team zu haben, weil ich es auch wichtig finde, man kann nicht früh genug anfangen und ich denke mal, du wirst da als jüngerer Mensch im Gegensatz zu uns älteren, reiferen, älter nicht, reiferen, denke ich auch schon mal so ein, das eine oder andere Mal dann auch angesprochen werden und so als Vorbild gesehen werden. Also das kann ich mir schon sehr gut vorstellen und das ist ja auch wichtig, dass die Menschen auch sehen, der hat das gleiche Problem gehabt wie ich und der hat jetzt irgendwie einen Sinn gefunden. Man muss dazu sagen, du arbeitest ja auch. Ne? Also es ist ja nicht so, dass du jetzt hier irgendwie auf der Straße rumlungerst oder so. Du gehst ja regulär eine Arbeit nach, auch in dem Bereich. Und gestaltest jetzt quasi deine Freizeit, die oftmals langweilig wahrscheinlich war, sinnvoll.
Richtig.
Respekt. Martin, du bist zwar nicht mit im Verein, aber du bist Berater.
Ja, gerne.
das hat ja folgenden Hintergrund, weil du ja eben auch bei diesen Veranstaltungen eben auch kommerziell auftrittst und da vernünftigerweise gesagt hast, okay, ich möchte nicht, dass sich das vermischt und aber ich bin sehr gerne auch mit deiner Erfahrung, du hast ja jahrelang Downhill-Rennen in Thale mit oder organisiert als treibende Kraft und ich meine, du bist da ein wertvoller Mensch und ich finde es gut, dass wir da so einen Kompromiss gefunden haben, das im Verein nicht zu verwürfeln, aber eben trotzdem bist du, merkt man ja auch, engagiert mit dabei. Und ja, dafür danke ich dir auch schon mal, weil jeder hat Fähigkeiten und bei uns ist jeder herzlich willkommen, egal was er kann, egal wie er kann, und jeder Mensch ist irgendwo wertvoll, jeder hat irgendwo was er hat, was er mitbringt, finde ich.
Ja, und was er einbringen kann und was das Ganze ergänzt. Und das ist ja eigentlich die schöne Geschichte. Also man braucht ja nicht drei Leute, die dasselbe tun, sondern mit den unterschiedlichen Fähigkeiten deckt man eben die unterschiedlichen Felder auch ab. Und ich finde das sehr konstruktiv. Ja. Und selbst wenn es da manchmal Reibereien gibt oder sonst etwas.
Gibt's da Reibereien, ja?
Ja, natürlich. Ich kenne da so einen Typ. Nee, oder unterschiedliche Meinungen, aber es ist ja wichtig, das gemeinsame Produkt im Endeffekt hinzustellen und eben ein Festival zu gestalten, was für alle interessant ist und für alle, auch für die, die mitmachen, ja, ein Fest wird. Ja, also auch etwas, was für mich ein positiver Aufbruch ist, und man kann dort eben sehr, sehr viele Sachen erfahren, man kann viele Sachen mitmachen, und das ist natürlich hochspannend.
Wir haben uns ja nun auf den Namen geeinigt, Synapsensalat e.V.
Ja.
Ich meine, dieser Name stammt ja nun schon aus meinem Hirn, aber als Vereinsname fand ich ihn zum Anfang gar nicht so gut, aufgrund der Seriosität, aber im Team haben wir dann schon das erörtert und letztendlich macht es für mich dann auch Sinn.
Ich fand auch die Diskussion sehr interessant, weil auf der einen Seite Seriosität und auf der anderen Seite eben etwas, was zum Nachdenken anregt und auch durchaus eine humoristische Komponente hat. Man stolpert nicht so oft über diesen Namen, ja, und seriöse Namen, die gibt es wie Sand am Meer. Mhm. Und von daher finde ich schon, für einen eingetragenen Verein mit einem ernsten Hintergrund auch einen Namen, der Lust macht irgendwie, ja, so absolut passend.
Also die Vegetarier haben wir schon mal auf unserer Seite. Ja, manche hören ja bloß mit einem halben Ohr hin, ne, und sagen, Mensch, da gibt's Salat und so. Und ich meine, es ist ja wirklich die Synapsen, wenn die verklebt sind oder nicht mehr im Kontakt sind, dann ist es halt eben ein Salat, ja. Und wir suchen ja auch immer nach Möglichkeiten, Menschen dieses schwierige Thema beizubringen, ja, oder rüberzubringen. Und das macht, wenn ich da Deutschland mir so angucke, gibt's da ganz tolle Projekte, Fotoprojekte, es gibt, was weiß ich, zeichnerische Projekte und, um halt einfach, oder die Shitshow, die halt einfach da ganz cool was gemacht haben, mit so einem Würgeteil oder mit so einer Maske, wo man so ein Milchglas über sich hat, wo man einfach diesen getrübten Blick dann hat, den man halt hat, wenn man in einer psychischen Krise ist. Und wir machen es eben so humoristisch auch ein bisschen, und das finde ich auch gut, dass ihr das auch so mittragt letztendlich, und aufgrund dessen im Gespräch, was ja auch mal sehr wichtig ist, was heutzutage, was ich so ein bisschen bemängle, dass die Menschen gar nicht mehr so viel miteinander vernünftig kommunizieren, aber das ist ja hier passiert, und dann geht man auch einen Schritt weit aufeinander zu, finde ich, und sagt, okay, so schlecht ist das gar nicht. Und es ist ja manchmal auch ganz schön, wenn man eine Entscheidung nicht unbedingt immer alleine treffen muss. Und wie du auch schon gesagt hast, das Endprodukt, das ist wichtig, das zu erreichen. Und das ist eben wichtig, wenn man in so einer Vereinigung ist. Jeder hat seine Meinung, jeder kann sein Feedback dazu geben. Und sag mal, am Ende ist dann der 3., 5., 7. das Festival, und da steht alles, und bis dahin gibt's noch viel Spannendes zu erleben, viel Arbeit, aber wir machen das gerne, um halt einfach, ja, Informationen in unterschiedlichsten Bereichen rüberzubringen. Ja, und ich würde sagen, Markus macht die nächste Musik, und dann schwenken wir langsam mal zu dir. Markus, was hast du uns?
Dann haben wir jetzt Eisblume mit Leben ist schön.
Ja, synapsensalat.de einfach eingeben oder radiodepressione.de. www.radiodepression.de. Alle Seiten sind vernetzt, sind im Aufbau. Schreibt da ruhig auch. Der Markus freut sich immer, wenn er da so ein paar Anregungen noch bekommt. Und ja, nach dem Motto, lieber fehlerhaft begonnen als perfekt gezögert, haben wir jetzt einfach mal angefangen und gehen da so unseren Weg, wie wir so unser ganzes Leben unser Weg gehen. Ja, und jetzt kommen wir einfach mal zum lieben Martin. Martin, wir beide kennen uns ja ursprünglich aus der Therme in Thale und du hast ja eine sehr interessante, spannende Vita so in der Klinik. Also du bist ja nicht betroffen. Zumindest hast du keine Diagnose.
Sehr freundlich.
Ja. und da gibt es ja dann immer diese Anamnesen und da wären die auch so sehr erstaunt gewesen. Martin, du stammst ja aus der Nähe von Paderborn.
Jawohl.
Hast dich gefreut, als die Grenzen aufgingen und hast gedacht, gucke ich mal in den schönen Harz.
Fast. Ja, also tatsächlich war ich schon 89 und 90 hier, dann auch doch als Student der Geologie. Mhm. Und da ging es darum, in Firmen, die eventuell übernommen werden sollten, nach Altlasten zu suchen. Und da sind wir als Bohrtrupp unterwegs gewesen. Und ja, das war einer der früheren Kontakte mit der Region hier.
Mhm. Hat der Harz besondere Steine irgendwie?
Aber selbstverständlich, also gilt als die klassische Quadratmeile der Geologie.
Was heißt das?
Heißt einfach, dass man auf relativ kleinem, engen Raum sehr viel entdecken kann. Und dementsprechend kann man auch sehr spannende Sachen entdecken, erleben, erfahren. Mhm. Im Harz selbst. Und das habe ich zwischenzeitlich auch mal gemacht hier. Mhm. Ja.
Unidozent für?
Didaktik. Didaktik des Sachkundeunterrichtes. Und das an der Uni Münster. Also ich habe in Marburg Geologie studiert. Mhm. Habe danach in Essen als Museumspädagoge gearbeitet. Habe da viele Projekte entwickelt, die eben Kindern einen Zugang zu einer eigentlich komplexen Thematik relativ einfach erlauben. Also mit spielerischen Umsätzen. Mhm. Und das hat eben die Uni Münster beeindruckt. Und dann habe ich Lehraufträge gehabt und bin mit Studierenden, die Lehramt studieren, in die Alpen gefahren. Kompaktseminare und da einfach entdeckend lernen.
Mhm.
Und also nicht Fachwissen lernen, darum geht es nicht, sondern tatsächlich denken lernen. Mhm. In Dimensionen, die eigentlich etwas ungewöhnlich sind.
Mhm. Und das hast du auch für Kinder gemacht?
Für Kinder habe ich das hauptsächlich im Roland-Museum in Essen gemacht.
Mhm.
Also die meisten Schulen im Ruhrgebiet haben einfach in der 4. Klasse das Thema Kohle.
Ja? Also
Kohle. Im Ruhrgebiet Kohle.
Kohle.
Genau, Steinkohle,
das wollte ich wissen.
Ja, und da haben wir eben Projektarbeit gemacht. Das heißt, wir sind raus auf eine Abraumhalde, haben da Fossilien gesucht, haben uns einen Steinbruch angeguckt, in dem Stollenbetriebe zu sehen sind mit den entsprechenden Begleitgesteinen und dann abschließend nochmal im Museum eine Führung quasi durch die Erdgeschichte und das Ganze immer spielerisch umgesetzt.
Mhm.
Ja. Das ist also... Ist schon spannend. Also wenn man einfach ein paar Kinder nimmt, die als Bäume entsprechend wachsen lässt, als steinzeitliche Bäume, Rindenbäume, ausbalanciert und sonst etwas, dann kommt ein tropischer Sturm. Zu der Zeit lag das Ruhrgebiet am Äquator. Die Bäume fallen um, werden abgedeckt, also eine Decke über die Kinder, die nächsten Bäume drauf, die fallen auch wieder um. Und dann fragt man mal unten die Kinder, wie es denn so ist. Und dann kommen die von ganz alleine drauf. Ja gut, keine Luft. Also ich brauche den Luftabschluss, damit ich überhaupt was verkohlen kann.
Mhm.
Ganz schön warm und schwer.
Mhm.
Und das vergessen die nie. Und so entsteht aus Pflanzenmaterial eben Kohle. Na, also immer versuchen, altersspezifisch Sachen umzusetzen, damit Erinnerungen da bleiben.
Mhm.
Ja? Und das war ganz lustig. Als ich dann in Thale war, da bin ich auch vom Museum aus für historische Rollenspiele ins Kloster Ventusen gegangen. Also Thale hatte uns angefordert. Und im zweiten Jahr haben wir dann ein Austauschprojekt gemacht und da war ein Junge dabei, der war 14 und sagte, sag mal, kennst du mich nicht mehr? Und ich sag, nö. Und dann, Mensch, ich war doch der Schachtelhalm. Also da merkt man einfach, wie nachhaltig so etwas ist, ne? Und eben auch mit Spaß lernen und weg von diesen Eintrichtern von ja sinnfreiem Detailwissen und hin zu komplexen Geschichten, ja, die man sich wieder ableiten kann, weil man sie erlebt hat. Na, also immer eine Verknüpfung von dem, was man vermitteln möchte, mit Elementen, die einfach haften bleiben.
Also pädagogisch für Kinder schon sehr wertvoll.
Ja.
Finde ich auch gut. Die Natur mal lernen, Natur verstehen, lernen und nicht einfach nur sagen, das verbieten wir jetzt mal. So, was jetzt so gerade so passiert.
Nein, es ist auch, wir haben auch zum Beispiel, also das eine ist das Schulische. Wir haben aber auch Standbein ist schulisch und Spielbein sind einfach Aktionen in Ferien, wo die Kinder freiwillig was machen und dann befördert man sie einfach. Dann sagt man einfach, hey, wir nehmen uns jetzt ein Gebiet vor, ihr seid die Forscher und wir suchen jetzt mal alles, was es da zu entdecken gibt. Und wir kartieren das, wir sammeln das, wir sorgen dafür, dass daraus eine kleine Ausstellung wird. Na, also mal so einen kompletten Ablauf, wie kann ich eigentlich eine Landschaft sehen, entdecken, was gibt's da alles, von Pflanzen über die Gesteine. Na? Also einfach mal so einen kompletten Umlauf, geschichtliche Sachen entdeckt man. Ja, die versucht man einzusortieren und solche Projekte sind einfach ja eine Alternative auch zu dem, was wir heute von Jugendlichen so gesehen, ja, also die entdecken die Welt auf so einem komischen kleinen rechteckigen ewig flimmernden Ding.
Klar, viele machen das aus eigenen Stücken und manche machen das, weil die Eltern sagen, na, google halt da einfach, ne? Aber ich finde schon wichtig, dass man auch rausgeht. Sowas ähnliches habe ich mal bei der Bürgermedienpreisverleihung bin ich mal mit einem Psychologen ins Gespräch gekommen. Ich sag mal, machen Sie jetzt als Psychologe hier? Sagte, ja, wir haben mit so einem offenen Kanal zusammen ein Projekt gemacht. Wir sind in Zwickau, glaube ich, auch in Bergbau rein und dann haben wir den Kleinen da so einen Helm aufgesetzt und haben den einen kleinen Meißel in die Hand gedrückt, einen kleinen Hammer. Sagt er, wenn wir denen nicht gesagt hätten, jetzt ist hier Feierabend, würden die würden die heute immer noch kloppen. Sagte, das Faszinierende war, vorher hieß es, das sind alles Problemkinder, die haben alle ADHS, sagte, da hat nicht einer ein ADHS gehabt. Die waren einfach nur nicht ausgelastet, nicht beschäftigt und von daher haben wir das einfach mal gemacht und ich finde das gut. Ich finde das gut, so als, sage ich jetzt mal, pädagogische Vorsorge, bevor es dann, sage ich jetzt mal so, später dann irgendwie dann zu einer psychischen Erkrankung vielleicht kommt. Also finde ich schon sehr wichtig. Das sind so die Sachen, die du so erstmal gemacht hast und dann bist du irgendwann später nach Thale gezogen oder?
Ja, ich habe also 95 das erste historische Rollenspiel in Thale gemacht und 96 haben wir dann ein Austauschprojekt mit Essen gemacht. Also in Thale haben wir frühes Mittelalter gespielt und in Essen frühe Neuzeit. Wir haben Ruhrgebietskinder mit nach Thale genommen und Thalenserkinder mit ins Ruhrgebiet. Die historischen Rollenspiele waren das Hauptthema. Und sehr, sehr schön fand ich einfach, also was mich begeistert hat schon beim ersten Mal in Thale war die Teufelsmauer, weil das ist für mich ein unheimlich auratischer Ort.
Was bedeutet das, auratischer Ort?
Auratisch.
Auratisch, ja.
Ja, hat einfach eine unheimliche Aura. Eine Ausstrahlung.
Ja.
Sehr, sehr starke Energiefelder, ja, die man auch erspüren kann.
Kann man das?
Ja.
Wie mache ich das jetzt einem, also das wäre nachher auch noch so eine Frage von mir gewesen, weil ich das ja weiß. Wie kann ich das jetzt einem, der sich nicht damit beschäftigt, das klar machen, dass das ein Energiefeld dort ist?
Natürlich gibt's Leute, die sagen, ich nehme das nicht wahr, mhm, also gibt's das nicht. Ja, es ist immer eine Frage der Sensibilität. Mhm. Also ich mag das Wort Sensibilität in dem Zusammenhang nicht so, weil das ist für mich auch so stigmatisierend. Mhm. Für mich gibt es hochsensitive Menschen, mhm, ja, nicht hochsensibler. Mhm. Ja. Und unser Gehirn ist zu maximal 20% ausgelastet. Was machen die anderen 80%? Also einige Leute haben bestimmte Talente, Sinneswahrnehmungen, die andere nicht haben. Das sind circa 10% unserer Bevölkerung. Ja, und ich gehöre auch dazu. Mhm. Und für mich war es immer komisch, weil ich gehe ja immer von mir aus. Ja, also wenn ich irgendwas entdecke, wenn ich irgendwas merke, dann denke ich, das kann jeder andere auch. Und dann stellt man irgendwann fest, nee, ist nicht so. Und da die einen ja nicht verstehen können, ich es selbst aber eigentlich voraussetze, dass die dasselbe empfinden oder sonst etwas, ne? Dass die zum Beispiel auch bestimmte Sorten von Lärm nicht mögen oder so, ne? Weil das einfach Stress ist, ne? Man denkt immer, die anderen sind genauso. Dann kriegt man das Echo. Nee, du bist anders. Und man kann es einfach erstmal überhaupt nicht einordnen. Mhm. Und ich bin jetzt auch in einem Kreis von Leuten, die ganzheitliche Sichtweisen heißt. Da geht es um Leute, die irgendetwas mit Gesundheit zu tun haben. Ja? Und von denen sind, ich würde sagen, 95% so. Mhm. Und da brummt der Raum, wenn man da zusammen drin sitzt. Ne? Also, mhm, da ist so viel Energie. Und man kann die Energie tatsächlich dann spüren und auch lenken. Ne? Also das ist schon was unheimlich Positives, weil es auch diesen Austausch gibt über alle möglichen Dinge, wo man nicht mit jemandem reden kann, der völlig anders gestrickt ist.
Ja. Aber beides ist ja nicht schlimm.
Nein, 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 nein.
Aber wenn man sich respektiert und sagt, du bist anders als ich und du, der andere sagt, du bist anders als ich, aber dann ist es so. Aber die spüren das jetzt gar nicht dann, wenn die an der Teufelsmauer sind, oder?
Manche spüren es gar nicht, aber mit dieser Gruppe war ich zum Beispiel auch da. Mhm. Und von denen spüren es fast alle.
Mhm. Ja? Also es ist schon für mich von der Optik her, ich weiß nicht, ob ich da was spüre, das habe ich jetzt noch nicht ausprobiert, aber es ist schon ein magisches Monument für mich.
Ja.
Ja, ja, also so wie das da, wie nennt man das, gewachsen ist oder aus dem Boden gestoßen ist, weiß ich ja nicht.
Nein, nein, das ist ganz anders. Also eigentlich ist das ein kreidezeitlicher Strand. Und Strand besteht aus Sandkörnern. Sandkörner können natürlich zusammenbacken. Es kommt aufs Bindemittel an, wie hart das Ganze wird. Und im Fall der Teufelsmauer ist das Bindemittel genauso hart wie die Sandkörner. Ist also auch Siliziumoxid aus Schwammnadeln.
Aus was für Nadeln?
Schwammnadeln. Meer, mhm, Strand. Mhm. Subtropische Bedingungen zu dieser Zeit. Mhm. Dann migriert Kieselsäure, also Siliziumoxid, und verklebt die Sandkörner. Mhm. Und daraus wird ein extrem hartes Gestein, das ist der Quarzit. Und durch das Heben des Harzes, also das gehört ja zum Harzvorland, ne? Und als sich der Harz gehoben hat, hat sich diese Sandschicht, die eigentlich platt liegt, aufgebogen. Mhm. Und dann ist so drumherum das weichere Gestein verwittert, eine Eiszeit ist drüber gegangen, ja, und deswegen stehen die als aufrechte Monumente da, sind also ein aufgebogener ehemaliger Strand.
Mhm. Spannend. Oder? Was sagst du als Computermann so dazu?
Ist auf jeden Fall sehr interessant, sich sowas mal anzuhören.
Ja.
Ja, und was ich da erzählen wollte, die Ruhrgebietskinder sind alle jeden Abend mit mir zur Teufelsmauer gegangen. Ja? Die haben sich da hingesetzt und man hat die nicht mehr gehört. Die haben nur gesagt, boah, ist das ruhig.
Mhm.
Ja? Und das ist eben auch ein weiteres Thema, was mir sehr am Herzen liegt, was wir eben auch schon hatten mit Entspannung in der Natur. Ja, einfach die Natur mal auf sich wirken lassen. Ne? Also wenn man da dann abends so in den Sonnenuntergang schaut, der Fels hinter einem ist warm, man hat diese schöne Trockenrasenflur, Blick auf den Harz und ist einfach mal bei sich. Man braucht sich nicht austauschen, man sitzt da einfach. Und das sogar Kinder, ja? Also nicht rumtoben und rumklettern, sondern die haben sich da einfach hingesetzt.
Die Ruhrpott-Kinder.
Ja.
Ja, die haben wahrscheinlich auch die frische Luft genossen.
Die Ruhe,
genau. Also ich bin ja mal während meines Klinikaufenthaltes 2009, hat mich das, ich war bis dato nie dort oben, also ich kannte das von der Optik her, vom Vorbeifahren. Und irgendwie hat mich das damals auch irgendwie fasziniert so. Ne? Und dann habe ich gesagt, wenn ich hier so ein bisschen fitter bin, dann mache ich da hoch. Weil mir jemand sagte, da kann man schön, ist ein schöner Weg, man kommt auch super hoch. Oben ist ja auch so diese Holzplattform, wo man, sage ich jetzt mal, auch einen sicheren Halt hat für die, die jetzt vielleicht ein bisschen Höhenangst haben, auch mit dem Geländer. Also das ist schon wirklich safe dort. Und man kann ja hinten das auslaufen, da ist es ja dann normal wieder so zum Laufen. Es ist ja nicht so, dass es hoch und runter geht, sondern das ist schon auch eine einfache Strecke, möchte ich mal sagen. Und da habe ich mir gesagt, da mache ich hoch und höre, damals kam Berlin Calling raus von Paul Kalkbrenner, Sky and Send dort oben zu hören. Und das einfach, also ich habe gehört und habe dann also dieses Hören genossen und einfach dieses Fühlen und diese Optik.
Ja.
Ja. Also das war für mich dann beruhigend.
Ja.
Ja. Ja, wir kennen uns ja kennengelernt, dann später in der Sauna. In Thale, also in der Therme.
Ja.
Weil, wie gesagt, diese 12 Sachen waren ja jetzt nicht alles, was du so gemacht hast.
Nee, deswegen eben auch dieses Lachen, als ich dann nach Thale gekommen bin. Also, ich habe in Thale ein Haus gekauft und 800 Kilometer jedes Wochenende fahren, auf Dauer ist das nicht schön. Mhm. Ja? Also und irgendwann habe ich dann entschieden, gut, ich breche meine Zelte in Essen ab. Der Job war zwar schön, aber das Ruhrgebiet mir persönlich zu laut. Also wenn ich da mitten im Wald sitze, ist es laut. Mhm. Ich höre Straßenverkehr, ich höre Züge, ich höre Flugzeuge, also permanente Beschallung. Und dann bin ich halt nach Thale und natürlich konnte ich hier nicht als Museumspädagoge arbeiten, weil es diese Stellen hier nicht gibt. Hab mir dann was anderes gesucht und hab Fahrräder verkauft.
Klar, liegt ja nah. Ne?
Liegt ja nah. Genau. Und dann eben den Fahrradverein gegründet und dann haben wir erst einen Dirtpark gebaut und dann nachher die Downhill-Rennen organisiert, also übernommen als großen Cup, also mit teilweise bis zu 500 Fahrern aus 12 Nationen, ne, mit Weltcup-Punkten und sowas, also schon ganz ordentlich. Ja, und das kam eben dann durch den Fahrradladen auch und meine Affinität auch zum Fahrradfahren und deswegen habe ich eben so gegrinst. Mhm. Ja. Und ich kann mir das so herrlich vorstellen, dich hinten auf den Tandem.
Ja, aber zur Not lenke ich auch noch. Ja, also genau. Da vorne mal runterfallen. Ja, also Downhill, das wäre ja auch nochmal eine ganz andere Geschichte, aber da muss man auch so ein bisschen irgendwie so leichte, schräge Synapsen haben, oder? Weil es geht ja da wirklich dann an der Rosttrappe lang runter, oder?
Ja, also es geht hinten den Wald runter, das sind 250 Höhenmeter, ne, die von oben bis unten. Ne. Und also das Downhill-Fahren an sich ist gar nicht so schräg. Schräg ist Downhill-Rennen fahren.
Mhm.
Also ich bin im ersten Jahr, habe ich versucht auch mitzufahren. Über das Training bin ich nicht hinausgekommen, weil selbst da waren schon Zuschauer am Weg und man ist dann im Fokus. Also das ist ein Tunnel. Dann schafft man irgendwas, was man vorher nicht geschafft hat. Eine Kurve wahnsinnig schnell und dann kommt ein Dreiersprung und da denkt man, yo, das geht in einem.
Mhm.
Nein, geht es nicht. Und okay, dann so mit 60 einzuschlagen, ist schon äußerst unangenehm.
Mhm. Ja, ich würde sagen, wir schillen uns jetzt mal langsam so aus der ersten Stunde raus und dann gehen wir so langsam zu dem Hauptthema.
Okay.
Biotische Funktionsmassage und nochmal kurz zur Therme ein bisschen was dazu, weil das gehört ja auch zur Gesundheitssache dazu. Und du hast für mich immer die schönsten Aufgüsse gemacht, wo du auch immer solche Geschichten erzählt hast. Ja, man lernt da schon was beim Schwitzen. Und ja, Jungs, was habt ihr uns denn rausgesucht, so schön als Outro? Was zum Trommeln?
Bloco Explosor steht da.
Stöter. was ist das?
Das ist die CD, die du mal mitgebracht hast.
Ach so, na ja, bringen wir viel mit. Ja, dann machen wir das jetzt mal, ne?
Del ministro degli esteri della Repubblica Irlandese.
Buenas noches, señoras y señores, aquí en Radio Depresione. Al médico antidepresivos consiguen en la farmacia y los están haciendo bien y ganan dinero.
Ja, erste Stunde haben wir geschafft, zweite Stunde hier im Funkhaus und ja, wenn Ihnen das hier alles so ein bisschen spanisch vorkommt, was Ihnen der Martin so zu berichten hat, ja, wir bringen jetzt gleich noch so richtig schön Licht ins Dunkel. Dafür sind wir ja hier da bei Radio Depressione. Martin Therme.
Ja.
Du bist Sauna, hast eine Ausbildung als Saunameister, als Gesundheits, was heißt?
Coach.
Coach, genau. Fitnesstrainer, Aquatrainer, bla, bla, Wellness.
Spa und Wellnessmanager.
Manager, Manager. Mhm. Sauna ist ja auch sehr gesundheitsfördernd.
Ja.
Ja, und die Thermentale hat ja auch diese neue Rabattform für Menschen mit Behinderung, je nachdem, wie viel Prozent sie haben. Wie findest du das?
Super. Ich finde es total super, weil Handicaps sind einfach belastend. Mhm. Und wenn man dann irgendwo auch mal eine Entlastung bekommt als Entgegenkommen, finde ich das begrüßenswert. Mhm. Ja?
Also ich habe auch mal recherchiert, also so in der Art habe ich das auch noch gar nicht irgendwo anders gesehen und ich finde es halt gut, weil so einen Ausweis bekommt man ja erst ab 50% und da waren ja immer so die Angearschten, sage ich jetzt mal so, die eben weniger hatten und wir wissen ja, wie unsere Rentenversicherungen so arbeiten, ja, da weißt du ja vorher schon, du kannst ja, wenn du so einen Antrag schreibst, gleich in Einspruch noch mit schicken am besten, jetzt vielleicht schneller oder so. Und hier ist es einfach unkompliziert, du bringst das Schreiben mit, deinen Ausweis, die gucken und dann kriegst du eben, wenn du 10 hast, 10%, 20, 30, wie auch immer. Ich finde das auch total cool und ja, Sauna ist einfach irgendwie, es ist ja natürlich dann auch eine finanzielle Entlastung, weil die meisten sind ja dann irgendwie durch ihr Handicap am regulären Arbeitsmarkt vielleicht schon präsent, aber eben nicht mit einer vollen Stundenzahl und dementsprechend wissen wir ja dann, was man so an Portemonnaie am Monatsende hat und ja, da finde ich das cool, dass man einfach dann auch sich dort mal entspannen kann mit einer finanziellen
Entlastung,
ja. Genau. Und ja, Sauna ist was Schönes, entschlackt, gerade jetzt, ist ja Entschlackungszeit, Fastenzeit.
Richtig.
Haltet ihr euch alle dran?
An die Fastenzeit? Hm. Nein.
Mhm. Okay. Naja. Gut. Martin. Biotische Funktionsmassage wird ja oftmals verwechselt mit biologischer Funktionsmassage. was bedeutet jetzt biotische Funktionsmassage?
Also, das ist etwas, was mir schon im Studium aufgefallen ist, dass die Leute, wenn sie das Geos, also unsere Erde, unsere Steine und so etwas meinen, geologisch sagen. Bios ist das Leben, also alle Lebewesen auf unserer Erde. Das heißt, das ist eine Massage, die das Leben betreffend Funktionen wiederherstellt. Es geht also darum, ganzheitlich den Menschen zu sehen, eben alles, was auf ihn einwirkt und was ihn verändert im Laufe der Zeit, im Laufe seiner Angewohnheiten und das wieder so in den Gang zu bekommen, dass Selbstheilungskräfte angreifen können. Der Mensch hat unendliche Selbstheilungskräfte, die werden nur teilweise eben gar nicht angesprochen. Und aus diesem Grund habe ich diese Massage entwickelt und habe sie als Marke patentamtlich schützen lassen.
Okay. Was ist da jetzt so der Unterschied zu einer normalen Massage? Die Leute gehen ja jetzt, die haben jetzt irgendwie Rückenschmerzen, irgendwie was, und dann kommt ja dann immer so dieser Spruch, Tasten, ich habe Rücken. Also ja. Im Volksmund, ich habe Rücken, na klar hast du einen Rücken, aber sie wollen einem ja damit sagen, also ich finde das schräg, ich habe Rücken.
Ja, gehört aber zu einer der Zivilisationskrankheiten überhaupt.
Definitiv.
Ja. Und der Witz an dieser Geschichte ist, wenn eine medizinische Diagnose gestellt wird, bei 80% der Leute, die Rückenbeschwerden haben, ist die unspezifisch. Das heißt, es kommt nicht vom Rücken.
Ups. Okay.
So, und her? Dann, ja, da gibt es einige Verdächtige. Mhm. Hauptbandscheibenvorfall ist der 4., 5. Lendenwirbel. Und am 4. Lendenwirbel sitzt der Zehenheber dran. Wenn du Auto fährst, ja, dann hast du deine Zehen immer angehoben. Dieser Strang landet am 4. Lendenwirbel.
4. Lendenwirbel ist wo, für die, die es nicht wissen?
Ist der 2. Lendenwirbel von unten.
Also vom Steiß aus gesehen.
Ja, überm Kreuzbein.
Also vom Po aus gesehen.
Genau, 5. ist da drunter und 4. ist da drüber und dazwischen tritt der Ischias aus. Ja, und dann gibt es häufig einfach auch Schmerzen am Ischias, dann denken die Leute, mein Nerv ist abgeklemmt. Das ist meistens Gott sei Dank nicht der Fall. Sondern tatsächlich hat sich der Zehenheber vom Fuß über den Unterschenkel, durch den Oberschenkel, über die Pobacke bis zum Rücken verkürzt. Und die klassische Massage ist dann die Rückenmassage. Das heißt, was wird behandelt? Das, was schreit. Das Opfer. Der Täter nicht. Und der Täter fängt im Fuß an. Und deswegen ist das einfach funktional sinnfrei. Ja, also die Erfahrung haben ja viele Leute gemacht. Man kriegt dann ein Rezept, geht zur Physiotherapie, bekommt dann 6-mal Rückenmassagen, hat dann das Gefühl, oh, ja, das tut gut. Und nach ein paar Tagen ist wieder weg. Das heißt, es wird gar nicht darauf eingegangen, wo denn strukturelle Veränderungen sind. Und diese strukturellen Veränderungen betreffen eben nicht nur Muskeln, sondern, was in aller Munde ist mittlerweile über Black Roll und sonstiges, die Faszien, die Bindegewebshäute.
Faszien ist ja faszinierend schon, aber was sind Faszien? Also ich habe das letztens mal mitbekommen, Faszien, und was gibt's da noch? Da war noch irgendwas, da wollte jemand eine Faszienrolle für irgendwas anderes nehmen. Gibt ja diese Faszienrollen, die gibt es ja mittlerweile überall zu kaufen. Machen die Sinn?
Die machen durchaus Sinn. Die helfen quasi, dass die interzelluläre Zirkulation in Gang zu bringen. Das heißt, das Schöne ist ja immer, wenn man Leute fragt, wie werden denn eure Zellen versorgt? Ne? Mhm. Ja, ich habe doch Arterien, ne? Und für den Abfluss habe ich Venen. Zeig mir mal eine Zelle, die einen arteriellen Anschluss hat und eine, die einen venösen Abfluss hat. Gibt's nicht. Mhm. Das heißt, die tatsächliche Ernährung findet zwischen den Zellen statt. Und was habe ich zwischen meinen Muskelzellen? Die Faszien, die Bindegewebshäute. Mhm. Das sind also weiße Kollagener Bindegewebe und dazu gehören die kleinen Häute um jede einzelne Muskelfibrille. Dann um Muskelfaserbündel herum habe ich eine Faszie, eine Haut. Um den Muskel herum, die sich verdickt am Ende des Muskels, die wird dann zu Sehnen und leitet quasi über die Sehnen die Kraft weiter in den nächsten Muskel. Dann gehören dazu die Bänder, die Gelenkknorpel, die Sehnenplatten, die Zwischenwirbelscheiben und die Knochenhaut. Das alles ist laut internationaler Definition, ich glaube von 2007, das, was man heute unter Faszien versteht. Und mittlerweile ist in der Diskussion, ob man von den Faszien redet oder von der Faszie. Denn diese heute haben circa 7-mal so viele Nervenzellen wie die Muskulatur und sind ein Sinnesorgan zur räumlichen Wahrnehmung. Das heißt also, das Ganze läuft im Unterbewussten ab, wenn man im Dunkeln über unebenen Boden läuft. Ja, dann gibt es permanente Rückmeldungen eben aus diesen Faszien an den Körper zur Ansteuerung und Setzen der Füße und Ausbalancieren in der Hüfte und geradeaus weiterlaufen. Ja, und alles unbewusst. Und diese Faszien neigen nun dazu, gesteuert von unserem zentralen Gehirn, sich strukturell zu verändern. Unser Gehirn ist von Natur aus stinkend faul. Es ist einfach ausgelegt, und das ist evolutionär, auf Energiesparmodus. Also der Mensch, durch die Steinzeit gesehen, hatte oft Zeiten, in denen es nicht viel zu essen gab. Und natürlich sind die Leute, die mit ihrer Energie besser umgegangen sind, besser durchs Leben gekommen. Deswegen versucht unser Gehirn, so wenig wie möglich zu arbeiten. Den inneren Schweinehund kennt jeder. Ja? Mhm. Das ist evolutionär angelegt. Und genauso geht das in die Struktur. Also wenn ich ganzheitlich den Menschen betrachte, dann habe ich eine Wirkung von Geist auf Seele auf Körper und andersrum. Wenn ich jetzt also in einer Bewegungseinschränkung bin, kein Mensch bewegt sich heute so, wie der Mensch eigentlich konzipiert ist, als Steppenjäger und Sammler. Ja? Wann hast du das letzte Mal Speer geworfen? Hinter dem Reh hergerannt? Früchte aus dem Baum gepflückt?
Letztes Jahr Früchte gepflücken?
Pilze suchen, Beeren sammeln und all diese ganzen Geschichten. Dafür sind wir eigentlich konzipiert. Was machen wir heute?
Wir kaufen Konserven. Wir kaufen, gerade jetzt aktuell, ne?
Ja. Corona.
Wir kaufen die Läden leer.
Mhm. Ja, hat auch nicht ganz so viel mit Hirn zu tun, ne?
Nicht wirklich.
Also da merkt man einfach, wie manipulativ dieses Organ ist. Mhm. Und das ist auch ganz spannend. Was glaubst du, wie viel von deinen Aktivitäten, die du täglich machst, durchlaufen dein Bewusstsein?
Weiß ich nicht. Kann ich.
Maximal 10%.
Mhm.
Das heißt, das meiste tun wir einfach aus irgendeinem Anlass, weil wir es gelernt haben, weil wir so sozialisiert sind oder sonstiges und erklären uns nachher, warum wir es gemacht haben. Da setzt das Bewusstsein an. Ja. Mhm. Und dann haben wir natürlich noch die Hormonausschüttungen und ähnliches, die auf den Körper eingreifen. Na, und die können einen schon richtig runterreißen, zum Beispiel. Ja. Oder zum Beispiel diese wundervolle Novemberdepression. Ja, wenn einfach unsere Zirbeldrüse nicht durch Tageslicht angeregt wird, deswegen keine Endorphine produziert, na? Und uns die Glückshormone schlichtweg fehlen.
Hm.
Also diese Rückkopplung von den unterschiedlichen Systemen, auch von den unterschiedlichen Hirnarealen, die ist schon ganz entscheidend. Und wenn unser Gehirn möchte, dass wir energetisch sinnvoll durchs Leben gehen, dann muss man sich einfach nur mal, und das ist respektierlich gemeint, die Rollator-Menschen anschauen.
Hm.
Wenn Sie so einen Menschen sehen, der aus Angst vor Fallen und Ähnlichem einen Rollator hingestellt bekommt und den nach einem Jahr betrachten, dann ist der krumm. Und dann kann er sich nicht mehr gerade machen. Da ist was passiert, und zwar strukturell. Und das macht auch unser Gehirn. Unser Gehirn merkt sich einfach, was macht mein Mensch denn so den ganzen Tag? Ja, sitzen vor dem Computer. Ne, Markus?
Bedingt.
Ja?
In meinem aktuellen Job bin ich auch sehr viel auf den Beinen unterwegs.
Gut.
Auf den oder auf deinen?
Sowohl als auch.
Ja, aber was macht das mit uns? Wir sind nicht als Sitzer konzipiert. Wir sind als Läufer konzipiert. Die Arme sind angewinkelt. Ja, meine Hüfte ist angewinkelt. Mein Hüftbeuger, der vom Oberschenkel bis an die Wirbelsäule reicht, der ist kurz. Und das Gehirn merkt sich das. Und diese Strukturen, die kurz sind, die werden manifestiert. Da wird weiteres Kollagen eingelagert in die Faszien und dann übernimmt die Faszie statische Muskelarbeit. Und die Faszie frisst kein Brot, der Muskel schon. Und jetzt stehen wir auf. Und jetzt sind wir strukturell vorne kürzer und jetzt muss unser Rücken mit Muskelkraft gegen diese Faszie anziehen, damit wir aufrecht gehen. Und da verliert der Muskel. Die Faszie ist stark. Ganz beeindruckend ist das bei Gips, wenn man einen Knochenbruch hatte, der Arm wird eingegipst. Ja, da gibt es Untersuchungen, die hat der Dr. Schleip von der Uni Ulm in seiner Fasziengruppe mal vorgestellt. Da haben die einen Arm, der 3 Wochen lang in Gips war, einfach mal mit Ultraschall, einem spezifischen Ultraschallgerät, was Faszien abbilden kann, gezeigt. Der ist komplett verfilzt. Ich kann den nicht bewegen, weil meine Muskeln geschwunden sind, das auch. Aber die Faszien haben den Arm in dieser Position manifestiert. Und das passiert beim Sitzen. Das passiert zum Beispiel beim Autofahren. Da ist der Zehenheber betroffen. Ja, also die Leute, die man auf der Massagebank am besten erkennt, sind Zahnärzte. Die haben rechts den Bohrer, auf den sie treten. Also der rechte Zehenheber ist kurz und die haben Rückenschmerzen, 4., 5. Lendenwirbel rechts. Dann drehen die sich immer zum Patienten nach links. Gucken auch immer nach links. Das heißt, der Kopfwender links ist kurz. Die ganze linke Schulterpartie ist kurz. Die Arme sind immer angewinkelt. Die sind vorne kurz. Also Unterarm hoch über den Bizeps bis in die Brustmuskulatur. Das sorgt für Schmerzen hinten im Schulternackenbereich. Also die klassischen Schulternackenschmerzen kommen eigentlich durch Verkürzungen vorne. Und wenn ich vorne verkürzt bin, müssten eigentlich meine Schultern nach vorne wandern. Das findet unser Gehirn, ist eine blöde Haltung. Also spannt es die Nackenmuskulatur gegen den fasziellen Zug nach hinten. Was wird behandelt? Der Nacken, das Opfer, nicht die Täter. Und mir geht es eben darum, herauszufinden, welche Haltungen sorgen für welche Einschränkung in der Beweglichkeit. Weil normalerweise ist eine Faszie hochelastisch und wir benötigen sie, um zu beschleunigen. Also die Kernkompetenz des Menschen ist zum Beispiel Werfen. Wenn ich werfe, habe ich eine Diagonalspannung über den Körper vorne und hinten. Ja, vom rechten Arm bis in den linken Fuß. In dem Moment, wo ich losschnelle, kommen 90% der bereitgestellten Energie nicht aus der Muskulatur, sondern aus zurückschnellenden Faszien. Wenn die aber verwoben sind durch zusätzliches Kollagen, wenn also die eigentliche Struktur, die einer Damenstrumpfhose, ja, da zieh mal einen Faden durch diese einzelnen Rauten durch, na, mehrere, die verknäult sind, und versuch dann, die Strumpfhose zu ziehen. Das geht nicht mehr. Die Elastizität ist weg und einer Statik gewichen. Und diese Statik sorgt dann für entsprechende pathologische Zustände. Ja, also das kann, was weiß ich, Fersensporn, Tennisarm, Karpaltunnelsyndrom, Golfarm, Kalkschulter bis zur Arthrose. Ja, das sind alles Sachen, die darauf basieren, dass wir eine strukturelle Verkürzung
in dem den gesamten Menschen vernetzenden fasziellen System haben. Und das zu beheben, also das wieder aufzuschmelzen, die Kollagenketten, die da drin sind, unter Druck langsam aufzuschmelzen, sorgt dann dafür, dass die Beweglichkeit wieder da ist und die Struktur auch ihre Elastizität erhält. Und das Zweite eben, ich hatte eben schon gesagt, die Ernährung der Zellen, was wir ja für die Regeneration der Zellen auch benötigen. 90% der Lymphe fließt durch die Faszien ab. Ups, was ist, wenn die verfilzt ist oder vernarbt? Dann kriege ich da schlichtweg einen Stau. Und zwar einen Stau mit Schlackenstoffen aus der Verbrennung der Muskulatur. Und die sind sauer. Mein Muskel übersäuert und neigt zum Krampfen. Ja? Und wenn man das ausmassiert, sorgt man dafür, dass auch die Physiologie des Menschen, die zur Regeneration notwendig ist, wieder funktioniert. Thema Gelenkfaszie, also die Hülle, die um die Gelenke ist, da drin ist meine Gelenkflüssigkeit. Wenn die verfilzt, wie soll dann Blutplasma zur Ernährung des Knorpels in das Gelenk kommen? Ja, also man kann dem menschlichen Körper helfen, diese Struktur wieder ins Lot zu bringen und damit die Regenerationsfähigkeit anzuheben. Es ist mittlerweile wissenschaftlich erwiesen, dass man Arthrose bis zum 3. Grad rückgängig machen kann. Das Gelenkknorpel wieder wächst. Und das finde ich ist sehr, sehr erstaunlich. Und ja, aus diesem Grund habe ich halt diese Massage entwickelt und befreie das faszielle System von diesen Verfilzungen, sorge damit dafür, dass die Regenerationsfähigkeit steigt und die Selbstheilungskräfte des Körpers wieder da ankommen, wo sie gebraucht werden.
Eine Menge, was jetzt erstmal auf uns eingeprasselt ist, als Laie, sage ich jetzt mal so. Aber wir lassen es einfach mal beim Stück Musik ein bisschen sacken. Und ja, Markus, was liegt an?
Jetzt hören wir Julia von Pavlov's Dog.
Martin, das war dein Wunsch.
Ja, Erinnerungen ans Studium.
Okay, das ist schon mal schön, dass du dich beim zumindest noch ans Studium
erinnerst. Okay, ist schon ein bisschen länger
her. Ja, nee, ich meine jetzt nicht vom Alter her. Also, so, also bei deinem Werdegang kann ich mir das schon so lustig vorstellen im Studium.
Ja.
Ja. Zirbeldrüse, Herbstblues, kann man ja ein Stück weit überlisten oder etwas tun mit der Tageslichtlampe.
Richtig, ja. Na? Sehr, sehr sinnvoll. Also ist tatsächlich so, dass die Zirbeldrüse das dritte Auge ist. Ja, also beim neuen Auge zum Beispiel aus der Evolution der Wirbeltiere ist das tatsächlich ein Sehorgan und bei uns ist es immer noch aktiv bei Lichtbestrahlung. Hm. Ja, und zwar Tageslichtspektrum. Und es ist ja nun mal so, in der dunklen Jahreszeit gehen wir morgens aus dem Haus, da ist dunkel, dann gehen wir arbeiten, wenn wir wiederkommen, ist es auch dunkel. Ja, und wer geht mittags raus, wenn es regnet oder grau ist oder sowas? Auch keiner. Ja. Mhm. Und das sorgt dafür, dass einfach die Endorphinausschüttung der Zirbeldrüse fehlt. Und das kann ich kompensieren mit einer Tageslichtlampe oder mit Schokolade. Dann produziere ich die Endorphine im Magen. Also das ist tatsächlich so, ja. Mhm.
Ja gut, Schokolade auf Dauer ist ja jetzt auch nicht so prickelnd und
Nein, ich würde sagen, Schokolade ist völlig in Ordnung, wenn ich eine Schokolade mit 70-80% Kakaoanteil nehme und dementsprechend weniger Zucker, dann habe ich viel, viel mehr Aromen, ganz anderes Kauerlebnis. Na, dann kann es wirklich ein Seelentröster sein und hat auch eben tatsächlich über Hormonausschüttung eine Wirkung.
Ja. Definitiv. Aber ich glaube, wenn du 100 Leute in eine Reihe stellst und das jetzt nochmal so erklärst, glaube ich, kaufen davon maximal 3 eine Schokolade mit 70-80%. Ja. Weil für die anderen ist Schokolade was ganz anderes. Das ist nämlich der Zucker.
Aber das ist die Sucht.
Ist das Sucht schon? Ja.
Das ist Sucht. Und da sind wir ja beim Thema Ernährung, was für mich genauso zur Salutogenese, also zur Entwicklung von Gesundheit gehört, wie Massageanwendungen oder ähnliches. Ernährung, gerade die kurzkettigen Zucker, Glucose und Fructose sind extrem gefährlich. Mhm. Ja, und sie werden massenhaft produziert, sie werden überall reingemischt, weil wir einfach diesen Süßhype haben und der wird befriedigt damit. Und die können, sind sogar in der Lage, die Blut-Hirn-Schranke zu durchdringen. Und es gibt tatsächlich eine Diabetes 3. Das ist die Hirndiabetes. Und laut neuerer Forschung ist die zuständig oder ist einer der Faktoren für die Begünstigung von Alzheimer oder Parkinson. Ja, also Ernährung ist entscheidend. Am besten basische Ernährung. Mhm. Also wir leben eigentlich viel zu sauer.
Ja, sauer macht lustig, aber in dem Fall nicht.
Nein. Ich meine nicht sauer als Geschmacksrichtung, sondern ich meine wirklich Acid, Säure.
Ja. Fruchtzucker. Wenn ich jetzt zu viel Äpfel esse, ist ja auch Fruchtzucker drin.
Ja.
Auch schädlich.
Also tatsächlich gibt es da Empfehlungen, auf die roten Früchte auszuweichen und am besten die endemischen, also einheimischen. Ja, also Himbeeren, auch Heidelbeeren zum Beispiel, Brombeeren, Kirschen, ja, und tatsächlich weniger Äpfel. Ne? Wobei ein Apfel natürlich wesentlich gesünder ist als eine Tüte Chips. Das ist auch klar. Und ich meine das auch nicht dogmatisch. Also ich glaube nur, dass man tatsächlich mit einem wachsenden Gesundheitsbewusstsein sich die Ernährung nochmal anschauen sollte und auch, wie sind wir denn konzipiert? Also ich kann dir sicher sagen, wir sind keine Kälber.
Milch.
Milch und alles, was daraus entsteht. Ja, Käse und sonst irgendwas. Na, ist nicht die beste Nahrung. Das muss man einfach so sagen. Ja, so sind wir nicht konzipiert.
Also Kuhmilch.
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 Kuhmilch. Hochgezüchtete, industrielle Kuhmilch.
Ja, aber wenn ich jetzt eine Kuh zu Hause habe oder hätte oder zum Bauern, den ich kaum noch finde,
ja,
der mir eine frische Milch verkauft, also ist
ja, aber warum findest du die nicht mehr? Also früher, da gab's das noch, ja?
Ja.
Da konnte ich zum Bauern gehen mit meiner Milchkanne,
ja.
Die hatte auch noch richtig fett, die Milch, ja? Und ich schwamm oben drauf,
ja.
Und das war lecker, ne? Und da habe ich nicht gleich meinen Hormonschub, mein Antibiotikum-Hype bekommen oder sonst etwas. Das war noch natürlicher. Ne? Und wir nehmen viel zu viel zu stark verarbeitete, ich kann das noch nicht mal mehr Lebensmittel nennen. Das sind keine Lebensmittel. Die machen uns krank.
Hm.
Ja? Also Lebensmittel ist etwas, was also gute Lebensmittel. Das sind Sachen, die frisch sind, die wenig behandelt sind, die wenig verarbeitet worden sind. Bei Mehlen, die bei niedrigen Temperaturen gemahlen werden, nicht Hochtemperatur, weil es schneller geht, da ist nichts mehr drin.
Mhm.
Ja, Weißmehle. Ist nichts. Und das Schlimme ist ja, dass diese ganzen Kohlenhydrate, also diese degenerativen Kohlenhydrate, die machen Fett. Ja, die Leute sagen immer, ach, ich esse zu viel Fett. Esst Fett so viel ihr wollt. Fett macht euch nicht fett. Zucker macht euch fett.
Hm.
Weil Zucker wird in Fett umgewandelt. Und zwar genau das Fett, was ich nicht mehr loswerde.
Oh. Jo. Ja, aber ist, glaube ich, schwierig, da muss also schwierig auch rüberzubringen, weil wir hatten ja vorhin auch, das Gehirn ist faul.
Richtig. Richtig? Und es sind Gewohnheiten.
Es sind Gewohnheiten, manifestierte Gewohnheiten. Und ihr seid auf einem guten Weg, ich habe das gesehen vorhin, also keiner von euch hat zu den Süßigkeiten gegriffen heute. Aber ich glaube, das liegt daran, weil wir heute einfach so entspannt sind und keine Nervennahrung brauchten.
Das auch ein ganz wesentlicher Bestandteil von Gesundheitsentwicklung, entspannen, lernen.
Mhm.
Ja, und auch da gibt es tatsächlich körperliche Gegebenheiten, die uns daran hindern. Und zwar ist das der Magenmeridian. Das ist also auch eine faszielle Linie, die außen über den Oberschenkel läuft und die hier im Sonnengeflecht landet. Und da liegt ein bestimmter Nerv, und zwar der Sympathikus. Das kennst du aus der Sauna. Da habe ich immer erzählt, dass wenn du vor dem Säbelzahntiger stehst, der Sympathikus anspringt und dich vorbereitet auf Kampf oder Flucht.
Hm.
Das heißt, deine Lungenatmung wird tiefer, deine Muskulatur wird gut durchblutet, ja, dein Gerinnungsfaktor wird angehoben, falls du Verletzungen hast, und dein Verdauungstrakt wird ausgeschaltet, damit einfach genug Blut für die Muskulatur vorhanden ist. Das passiert bei Hitze in der Sauna. Das passiert aber auch, wenn dieser Meridian zu ist und hier am Solarplexus tatsächlich Verfilzungen da sind. Die drücken auf den Nerv und der kriegt Dauerspannung.
Wo fließt das, wo geht das an den Beinen? Lass uns mal hinstellen.
An den Oberschenkeln.
Oberschenkel, ja.
Also hier außen.
Also ihr stellt euch mal hin, fasst mal so an euer Außenknie.
Genau, ans Außenknie.
Ja.
Und dann hochgehen.
Ja.
Ja. Aber vorne auf dem Oberschenkel bleiben,
ja,
nicht ganz auf die Seite.
Ja.
Auf der Seite bist du auf dem Traktus. Na, das ist die große Sehnenplatte, die hier liegt.
Mhm.
Na? Und hier dieser Muskelstrang, der hier außen läuft. Und da läuft eben dieser Magenmeridian durch.
Mhm.
Und dann hier hin.
Mhm. Ja. Und wie kriege ich den frei? Oder wie merke ich das, dass der zu ist oder verfilzt ist?
Das kannst du ertasten. Also diese ganzen fasziellen Strukturen, auch in der Tiefe,
mhm,
ja, dafür musst du natürlich die oberen erstmal frei machen, damit du auch tief genug kommst,
mhm,
ja, lassen sich ertasten, weil du diesen Widerstand der Verfilzung spürst.
Spüre ich das jetzt, ich als Laie auch, oder nur?
Das kann ich wiederum nicht sagen, weil ich habe immer gedacht, warum komme ich jetzt auf so eine Massage und warum gibt's davon nicht ganz viele, weil viele Leute massieren. Und da hatte ich mal so ein Schlüsselerlebnis, das war bei Cortex Med, also einer, der Physiotherapeuten ausbildet, der hat bei uns eine Fortbildung für Fußreflexzonenmassage gemacht.
Mhm.
Da waren wir zu sechst und ich konnte mich mit keinem von den anderen unterhalten, was ich fühle, weil die haben gesagt, ich merke nichts. Ja, das fühlt sich doch an wie eine wassergefüllte Erbse hier. Ich merke da nichts. Deswegen weiß ich es nicht, ob das jeder fühlt. Ich bin immer davon ausgegangen, aber...
Hm. Aber du hast festgestellt, oder du bist anders? Nein, ich suche ja irgendwie... es ist ja schon faszinierend, das Thema. Allgemein, ja, aber... ich sag mal, ich habe von diesem noch nie gehört, von diesem Meridian.
Ja.
Ja. Er schließt sich mir aber vielleicht so das eine oder andere.
Dazu nochmal was ganz Spannendes auch aus der Faszienforschung. Ich habe jetzt den Namen leider der Medizinerin vergessen in Italien.
Corona?
Nee. Die hat auf jeden Fall Faszien mikroskopiert und hat festgestellt, dass die faszielle Struktur ein eigenes Nervensystem hat. Und dieses Nervensystem hat sie dann aufgezeichnet und hat die Meridiane der traditionellen chinesischen Medizin gefunden. Tada! Das heißt, seit 4 Jahren weiß die westliche Wissenschaft, was die Chinesen seit 3500 Jahren machen. Ja, und das ist für mich dann wieder ganz spannend, weil wenn die dann sagen, das Qi fließt nicht und ich habe Verfilzung in den faszialen Strukturen, ja, da fließt auch keine Lebensenergie. Ich habe dann Stau. Ja, also wird für mich immer plausibler. Und wichtig ist eben für mich auch bei den Diskussionen und sonst irgendwas, Meinungen sind das eine. Wahrheiten gibt's nicht. Es gibt Plausibilitäten. Und die können unterschiedliche Ansätze haben. Und genauso sehe ich das eben auch mit dieser Massage. Das ist nicht die weltrettende Geschichte oder sonst etwas. Es ist ein Beitrag zur Schaffung von Gesundheit. Also ich bin keiner, der einen Heilberuf hat. Aber ich bin einer, der sagt, mit meinem Background, mit dem, was ich im Laufe meines Lebens gelernt habe, mit dem, was ich auch recherchiert habe für diese Massage und ähnlichem, kann ich einen Beitrag zur Gesundheit leisten.
Ja.
Einen von vielen plausiblen.
Ja, mühsam ernährt sich das Eichhörnchen und ein Allheilmittel, wie es oftmals verschrieben wird, eine Pille oder eine Spritze oder sonst irgendwas, ist wahrscheinlich auch bloß ein Beitrag.
Es gibt ja ganz, ganz unterschiedliche Gründe für medikamentöse Behandlungen, ja. Das Schlimmste ist die reine Symptombehandlung. Und Symptombehandlung ist etwas, was, ja, es hilft im Moment, aber es darf keine Dauerlösung sein. Ich muss an die Ursachen ran. Ich muss versuchen, ursächlich Gesundheit zu fördern.
Wenn ich da jetzt so vielleicht mit meinem Leben Schindluder getrieben habe, bewusst oder unbewusst,
ja,
oder beides, kann ich dann trotzdem irgendwann noch was tun für meine Faszien, für meine Lockerheit, für mein fließendes Ski oder?
Ja, also es gibt eine ganze Reihe von Trainingsformen für Faszien.
Ja.
Also Yoga ist sehr bekannt, ne? Tai Chi zum Beispiel. Und neuerdings auch rhythmische Sportgymnastik nach Turnvater Jahren. Ja, also morgens einen Hampelmann machen.
Ja.
Ne? Kniebeugen und sonst etwas. Das ist faszielles Training. Also das, was eine ganze Weile in der Fitnessbranche verpönt war, diese Bewegungen, die ganz weit ausladend sind, die also endständig komplett aufdehnen oder so, das sind die Bewegungen, die den Faszien gut tun.
Ja.
Dann gibt es noch spezifische Fasziendehnungen, die machen keinen Spaß, sind aber wahnsinnig effizient. Das sind auch Dehnungen, die gesteigert durchgeführt werden und das 2 bis 2,5 Minuten. Und immer so, dass man noch atmen kann. Also der Schmerz ist da, auch bei meiner Behandlung übrigens.
Ja. Mhm.
Weil die haben so viele Nervenzellen und die können richtig wehtun. Und die umgeben dummerweise zum Beispiel unsere Gefäße. Eine verfilzte Faszie um ein Gefäß macht das nicht besser, ne? Um einen Nerv macht das nicht besser. Drückt nicht den Nerv ab, der ist viel zu stark. Aber die Versorgung des Nerven, das ist auch nicht schön, ja.
Okay. Und wenn ich jetzt eine lange, komm nochmal zurück zu dieser Autofahrt. Wenn ich jetzt so eine längere Autofahrt habe, habe ich ja auch öfters mal so meine Schmerzen, was kann ich da tun? Kann ich da jetzt irgendwie schnell was tun irgendwie? Also schnell als vielleicht was locker machen oder irgend sowas?
Ja, natürlich. Also einfach wirklich Pausen aktiv gestalten mit Bewegungen. Und zwar die Bewegungen, die man im Alltag nicht macht. Ja? Also wann kreist du wirklich groß deine Arme? Mach das mal beim Autofahren. Ja?
Müsste ich jetzt die Scheibe aufmachen, ging es aber. Das ist, glaube ich, nicht ratsam.
In der Pause. Einfach in der Pause wirklich frei machen. Ja, das ist ja auch ein erhebendes Gefühl, wenn man diese Freiheit und diese Elastizität wieder erlebt. Und das gibt ja eine ganz andere Lebensqualität. Ja, also das, worunter die meisten leiden, also unspezifische Schmerzzustände zum Beispiel. Ja, das schränkt die Lebensqualität ein. Zusätzlich gehe ich in eine Schonhaltung. Wenn ich in der Schonhaltung bin, weiß mein Gehirn, ach, da kann ich schon wieder was sparen. Ja, machen wir das auch noch kurz, Ne? Und so entwickelt man einen Teufelskreis und man gewöhnt sich an diesen Nichtbewegungszustand und verharrt. Ja? Und diese Verharrung, die wird dann eben mit der entsprechenden Haltung auch deutlich und sichtbar. Und gegen die anzugehen, das ist befreiend. Und ich hatte ja gesagt, Körper, Geist und Seele, das befreit nicht nur den Körper, sondern hat Rückwirkungen auf Lebensfreude, auf Energie. Ja? Und davon profitiert auch das Gehirn, weil wenn ich wieder etwas kann, dann tue ich es auch. Und wenn ich es tue, dann verhindere ich, dass es wieder schlechter wird.
Ja, man muss nur diesen inneren Schweinehund.
Ja, natürlich. Und ich kann super drüber reden, aber ich halte mich auch nicht immer dran. Na, ich habe auch meine Gammeltage und sonst etwas.
Ja.
Wo ich auch, ach komm, nee, ach, machen wir morgen. Ja.
Ja.
Deswegen, ich weiß das alles selbst. Na, ich weiß auch, was mir gut tun würde, aber ich mache es meistens auch nur, wenn ich Schmerzen habe. Na, also meine Faszienrolle gucke ich mir gerne an, aber benutzen nur, wenn ich wirklich akute Probleme habe. Und dann ist es eigentlich zu spät. Ich müsste es regelmäßiger machen. Ich müsste auch die Fasziendehnung regelmäßiger machen und auch das Bewegungstraining. Na? Und man geht heute auch davon aus, dass man im Training wirklich, also viele sagen, ich mache Sport, ich gehe ins Fitnessstudio. Ja? Die machen Krafttraining. Das ist aber nur eine der Trainingsformen. Was ist denn mit Koordination? Ja? Was ist mit der Erhaltung der Elastizität, also dem Faszientraining? Ja? Was ist mit Ausdauertraining? Also eigentlich müsste man sehr, sehr viel kombinieren und sehr vielschichtig Bewegungsmuster sich wieder aneignen.
Wie mache ich das als Laie?
Guck dir Kinder an. Okay. Nicht heute die.
So alte Kinderfilme.
Spielen. Ja, spielerisch, mit Freude. Ja. Und also was auch immer hilft, ist natürlich eine gewisse Gruppendynamik. Dass man sich also verabredet zu. Weil das ist verbindlicher. Wir verstecken uns ja in unserer Vereinsamung und werden dadurch unverbindlich. Ja?
Mhm.
Und auch gemeinsam dann etwas zu tun und gemeinsam Erfolg zu erleben dadurch, das ist etwas Schönes. Ja? Das ist etwas, was dich bereichert.
Definitiv. Also ich diese Nordic Walking Damengruppen, die man so in den Wäldern trifft, werden ja immer so belächelt. Ja,
ich finde die toll.
Ich finde die auch gut. Ich habe die Tage erst, deswegen komme ich da jetzt drauf. Vorgestern habe ich erst wieder so ein paar Mädels gesehen und ich habe auch gedacht, finde ich cool, ist nicht ausgestorben, weil es ja eben immer so belächelt wird oder wurde. Und es macht ja Spaß. Also Nordic Walking macht ja schon Spaß und macht auch Sinn.
Ja, na? Natürlich.
Und wir haben ja, wie du auch gerade gesagt hast, dieses Verabreden, da ist eine Zeit, da treffe ich, meine Bekannten, meine Freunde, Freundinnen, wie auch immer. Und ich tue was für den Körper, Geist und für die Seele.
Richtig, ganz genau. Ja? Und da bist du eben auch gerne im Grünen unterwegs. Ja, auch Grün hat ja auf mich zumindest eine sehr entschleunigende Wirkung. Ein Wald. Ja?
Hätte ich jetzt deine Jacke anziehen sollen? Nee, ich habe ja ein grünes T-Shirt heute an. Klar, ja. Passt ja.
Genau, geht schon.
Geht. Aber finde ich cool, ne? Der passt heute zu uns hier so. Hat jetzt zwar nicht das Radio Depressione T-Shirt an, aber hat ein grünes Jäckchen an. Finde ich cool. Also du holst dir den Wald jetzt mal ins Studio.
Deswegen auch die Farben da.
Mhm.
Ja.
Farben sind ja auch sehr wichtig, sehr interessant. Martin, du bist ja auch auf dem Festival, wie im letzten Jahr auch, bietest dort auch die Massage an und du hattest ja auch schon gesagt, du könntest auch mal so einen Vortrag halten und ich würde jetzt ganz einfach sagen, du kannst das. Könntest das nicht nur? Du kannst das und ich denke mal auch, also mir schwebte jetzt so zwischendrin immer wieder so, das muss doch mal jemand in einem Video festhalten. So an einem, was weiß ich, an einem Skelett, an einem Körper irgendwie so. Weil ich glaube, viele haben das, können das gar nicht so nachvollziehen. Aber ich würde es dann cool finden, wenn man das mal so anhand einer Puppe oder irgend sowas erklärt, wo, wie, was. Dass man, wir sind ja zwischendrin auch aufgestanden.
Ja, ja, ja.
A, um uns zu bewegen und B, um die Sympathikus, wie heißen die Dinger?
Nein, du meinst jetzt den Magenmeridian.
Genau. Hieß der nicht Sympathikus?
Sympathikus ist hier vorne.
Ja, ne, da, also der führt dahin. Ja.
Genau, ja.
Das haben wir auch mal so ertastet und ich glaube, wenn die Leute das visuell mal erleben oder sehen, dass es dann ein Stück weit noch begreiflicher wird für die Menschen.
Ja, ich habe auch in der Therme zum Beispiel, wenn ich Aquagymnastik gemacht habe, dann habe ich wirklich komplette Bewegungsmuster gemacht. Ne? Also wirklich alle Gelenke, alle Muskeln mal richtig durchbewegen und selbst in 45 Minuten gehen die Leute raus und sagen, ich fühle mich lockerer. Ja, also wir haben große Chancen, aus dieser Eingleisigkeit, die ja dann irgendwann in Verschleiß endet, ja, herauszukommen. Das ist zum Großteil reversibel und das finde ich ist eine sehr, sehr positive Meldung.
Auf jeden Fall. Also habe ich dich jetzt so richtig verstanden, beim Festival wirst du definitiv, also ich würde es sehr begrüßen.
Ja.
Müssen wir gucken, was wir da jetzt besorgen. Skelett, wäre das cool? Oder brauchen wir noch was anderes dazu? Oder?
Ich lasse mir da was einfallen.
Also ein Skelett hätte ich da, wenn du noch irgendwas zum Trumpappen brauchst. Also das Skelett kann ich dir zur Verfügung stellen.
Gut, Damenstrumpfhosen.
Die Fetischsendung ist ab 23 Uhr. Ja, wenn du Damenstrumpfhosen
brauchst. Falls du ein Testobjekt brauchst, ich habe Zeit.
Ja. Für die Damenstrumpfhose.
Für die Massage natürlich.
Also. Nein, wir wollen es ja schon an einem Muster erklären, aber wenn der Markus sich da hinstellen möchte, dann...
Also, was man wirklich gut machen kann, man kann einfach auch durch die Reihen gehen, ja, und Leuten einfach nur auf ein paar Stellen mal drücken. Ja, dann wissen die sofort, wo was hingeht. Na? Also ist auch unterschiedlich in der Körperwahrnehmung, aber teilweise massiert man hier über dem Beckenkamm seitlich, ja, und dann sagen die, oh, das zieht jetzt aber auf der anderen Seite unterm Schulterblatt. Na? Und die haben eine sehr feine Wahrnehmung und die merken dann tatsächlich diese Crossing Lines, ja, also die von rechts nach links laufen und ähnliches. Und das ist schon sehr erstaunlich. Und die Verkürzung, die merkt auch jeder, weil sobald man drauf drückt, 7-mal so viele Nervenzellen wie Muskeln.
Ja, man kann mal durch die Reihen gehen oder man kann mal sagen, drücken Sie mal bei Ihrem Nachbarn.
Oder bei sich selbst.
Oder, ja? Ich find's cool, wenn man andere drückt und dann vielleicht selbst mal, ja. Das, Nee, wir haben das mal gemacht bei so einem, da ging es um dieses diesen Ballenlauf, diesen Gang. Und wir treten ja mal auf diese Hacke. Wir marschieren ja.
Ne? Das ist falsch.
Es ja. ist ja verkehrt.
Ja.
Und der dort diese Gangart entwickelt hat, der hat auch zu Kindern geschaut. Wie Kinder tippeln vorne auf den Fußspitzen. Und wir sollten dann uns alle in eine Reihe stellen und sollten einfach mal so gehen, so marschieren, diesen Marschschritt. Und der andere sollte bei dem anderen hier hinten in den Lendenwirbelbereich einfach mal die Hand draufhalten.
Ja.
Und dann hat man echt mal gespürt,
was da für Schläge ankommen. Ja. Naja. Ja, man setzt ja damit die Elastizität des Fußgewölbes völlig außer Betrieb. Ja, also ich setze quasi mit der Ferse auf und rolle schön ab. Ja, das haben wir alle gehört. Ja? So soll man laufen. Oh nein. Ja? Bitte Vorfuß zuerst aufsetzen oder zeitgleich, damit ich einfach ein Dämpfungsgefühl habe. Und am besten funktioniert das, wenn man es barfuß macht und das über spitze Steine. Dann kommt man nämlich gar nicht auf die Idee, über die Ferse runter zu bollern.
Da gibt's ja dieses Schorrevlies in einer Therme in Thale, was man ja ursprünglich als Kneippgang kennt. Und da sind ja unten aber abgerundete Steine drin.
Ja, ganz einfach. Training der propriozeptiven Muskulatur. Das ist die Muskulatur, die uns balancieren lässt.
Mhm.
Ja, es ist ein Handlauf in der Mitte, den nicht benutzen, sondern Storchengang raus, ja, dass einfach diese Muskulatur auch angeregt wird. Und das ist auch einer dieser Meridiane, also von der äußeren Wade, der inneren Wadenmuskulatur, habe ich einen Strang, der im Oberschenkel innen läuft und der läuft übers Iliosakralgelenk.
Mhm.
Da wird oft diagnostiziert, Blockade des Iliosakralgelenks. Das arme Gelenk kann nichts dafür. Da ist die Faszie darüber verfilzt. Die aufmachen, dann geht's dem Gelenk auch wieder gut.
Mhm.
Ja. Und der zweite Strang läuft über den Traktus, also an der Außenseite hoch und oben an die Hüfte. Und damit habe ich die maximale Ausspannung, um zu balancieren.
Mhm.
Ja.
Das Spannende ist, da ist ja, wie gesagt, Kneippbecken kennt man ja, ne? Da ist also Wasser drin. Jetzt im Winter aus Frostgründen ist da ja natürlich das Wasser abgelaufen und
in diesem Winter, ja.
Ja, gut, darauf wollte ich nicht anspielen. Letztens waren da so Touristen da. Ich schätze mal, es waren welche. Und die bewunderten dieses Becken, wo kein Wasser drin war und auf einmal stolzierte einer ohne Wasser dort drin.
Ja.
Mit diesen Beinen heben.
Ja.
Wie in so einem Kneippbecken, aber eben ohne Wasser. Hm? Aber ich glaube, Luft hat nicht ganz so viel Widerstand, oder?
Nein.
Ja, nein. Also ich freue mich, dass wir da zum Festival vom 3. bis 5. Juli da was machen. Da freue ich mich schon sehr drauf. Und ja, wir sind jetzt auch mit der zweiten Stunde noch schon durch. Oder dann auch durch. Noch einen abschließenden Satz, was möchtest du den Hörern noch mitgeben?
Ja, ich werde zu diesem Thema auch nochmal ein Studiogespräch haben bei Gesundheitstipp TV.
Mhm.
Das ist ein YouTube-Kanal, der sich mit gesundheitsrelevanten Themen auseinandersetzt. Sind sehr, sehr liebe Leute, sehr interessante Menschen, die dort über unterschiedlichste Themen etwas vortragen. Also das kann ich nur empfehlen.
Mhm. Ja. Martin, ich danke dir für deine ausführlichen Sachen, die du uns hier so heute irgendwie. Ich bin jetzt gerade noch so ein Stück weit fasziniert. Und Markus, wie hat es dir gefallen?
Ich fand es sehr erhellend, interessant. Und
ja, wir haben auch das Licht angemacht.
Ja.
Fandest du sehr erhellend.
Und ich freue mich auch, das nächste Mal wieder dabei zu sein.
Sehr schön, ist eine klare Ansage. Matze, dir auch schönen Dank. Wie war dein Lehrling so?
Stellt sich ganz gut an, ja.
Ja, geht doch.
Ich denke, wir schaffen das.
Wir schaffen, sagt der Merkel auch immer. Ja, liebe Leute, wir haben es geschafft. Wir schließen jetzt den Abend, gehen jetzt noch schön ins Papadapap hier. Die beste Coke in the town. Und naja, gut. Ich wollte nur sagen, wo uns dann trifft. Bis dann. Okay, tschüss.